ARD.
When he was president, he was the one in NATO who stimulated us to move over the 2%.
Als Trump das erste Mal Präsident war, war er derjenige, der uns dazu gebracht hat, dass wir mehr als 2% unserer Wirtschaftsleistung für Rüstung ausgeben. Und die NATO muss noch weiter zulegen.
Das hat NATO-Generalsekretär Rutte über Donald Trump am Rande des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Budapest gesagt. Ein großes Thema war natürlich der gemeinsame Kurs in der Ukraine und Sicherheitspolitik. Gastgeber Viktor Orban hat gleich mal deutlich gemacht, dass er den Wiedereinzug von Trump ins Weiße Haus als Chance für einen schnellen Frieden in der Ukraine sieht. Das wird der ukrainische Präsident Zelensky sicherlich anders sehen. Darüber sprechen wir gleich.
Wir schauen auch auf die neuesten Angriffe Russlands, bei denen ganze Drohnenschwärme Kiew attackiert haben sollen. Ist das eine neue Strategie Russlands?
Im Libanon sind nach Darstellung der Vereinten Nationen bei einem israelischen Angriff wieder Soldaten der UN-Friedensmission UNIFIL beschossen worden. Was dort genau passiert ist, erzählt gleich unsere Korrespondentin Anna Osius.
Und es gibt neue Angriffe des israelischen Militärs am internationalen Flughafen in Beirut und im Gazastreifen. Hallo, ich bin Gisela Former.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wir kommen auch heute natürlich nicht um Donald Trump herum, dass er neuer US-Präsident wird. Das bereitet ja vielen große Sorgen. Andere freuen sich darüber. Und eine große Frage ist jetzt, wie stellt sich Europa in Zukunft sicherheitspolitisch auf? Trump hat ja die Europäer immer wieder dazu gedrängt, mehr zu tun in Sachen Sicherheit. Und auch die NATO in Frage gestellt. Heute haben sich Staats- und Regierungschefs aus der EU und vielen anderen Ländern auf einem Europagipfel getroffen. Wer war dabei und worum ging's?
Ja, ein wichtiges Thema auf dem Europagipfel in der ungarischen Hauptstadt Budapest ist natürlich der gemeinsame Kurs in der Ukraine und Sicherheitspolitik gewesen. Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern waren dabei, unter ihnen der ukrainische Präsident Zelensky und NATO-Generalsekretär Rutte. Nicht aber Bundeskanzler Scholz. Er stößt wegen des Bruchs der Ampelkoalition erst am Abend oder morgen dazu, wenn nach dem Gipfel dann der zweite Teil, also das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, beginnt. Zelensky hat nochmal klargestellt, dass Zugeständnisse an Russland, um den Krieg zu beenden, für ihn nicht in Frage kommen. Einzelheiten vom Gipfel hat jetzt Jakob Mayer.
Wie stellt sich Europa besser für die Zukunft auf? Diese Frage ist nach Donald Trumps Wahlsieg noch dringlicher geworden. Deshalb hätte der Zeitpunkt für das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft nicht besser gewählt sein können, sagt ein Teilnehmer. Manche Staats- und Regierungschefs in Budapest sind der Ansicht, dass ihre Länder mit Trump im Weißen Haus ohnehin besser dran sind. Darunter der Gastgeber Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Und die anderen versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen. Europa müsse sich jetzt unabhängig von äußeren Einflüssen fortentwickeln. Orban betont, Frieden, Stabilität und Wohlstand in Europa sind bedroht. Wir treffen uns heute, weil wir glauben, dass diese Gefahren und Herausforderungen uns alle angehen. Unsere Antworten könnten die Zukunft Europas für die kommenden Jahrzehnte bestimmen. Wir glauben, dass wir gemeinsam stärker sein können als alleine. Das gilt besonders für die Verteidigung. Trump hat die europäischen NATO-Staaten nachdrücklich aufgerufen, mehr Geld dafür auszugeben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlangt, die Sicherheit Europas nicht länger den USA zu überlassen. Und er sagt mit Blick auf den künftigen US-Staatschef, er wurde vom amerikanischen Volk gewählt und wird dessen Interessen vertreten und das ist auch gut so. Die Frage ist jetzt, sind wir bereit, die europäischen Interessen zu vertreten? Das ist die einzige Frage, die sich stellt und die hat meiner Ansicht nach Vorrang. NATO-Generalsekretär Mark Rutte gibt Trump recht. Die europäischen NATO-Mitglieder müssten deutlich mehr für Verteidigung ausgeben als die bisher angepeilten 2% ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes. Rutte warnt aber auch den größten NATO-Staat USA davor, in der Solidarität mit Europa nachzulassen. Denn Russland liefere Militärtechnologie an Nordkorea und arbeite mit dem Iran und China zusammen. Wenn Russland in der Ukraine erfolgreich wäre, stünde es erstarkt an unseren Grenzen. Das wäre eine Bedrohung nicht nur für Europa, sondern auch für die USA. Deshalb müssen wir gemeinsam nicht nur der Bedrohung durch Russland begegnen, sondern auch der Tatsache, dass diese vier Länder kooperieren. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat eng mit dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden zusammengearbeitet und den künftigen kennt sie auch, noch aus dessen erster Amtszeit. Darauf könne man aufbauen, sagt von der Leyen. in dem die EU und die USA gemeinsame Interessen ausmachten und daran arbeiteten. Voraussetzung ist aus Sicht der Kommissionschefin, dass Europa dabei geeint bleibt. Herausforderungen kann kein Mitgliedstaat alleine bewältigen, aber als Union der 27 zusammenzustehen, gibt uns viel Macht. Und diese Stärke ist unsere beste Tugend. Europa muss dringend seine Hausaufgaben machen, sagt auch EU-Ratspräsident Charles Michel, egal wer in Washington regiert. Es ist unsere Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, um nicht von Beschlüssen abhängig zu sein, die anderswo getroffen werden. Wir müssen den Binnenmarkt vertiefen, wettbewerbsfähiger werden und unsere Verteidigungsbereitschaft steigern. Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken, das ist das Thema des informellen EU-Gipfels morgen in Budapest. Dazu wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, der heute wegen des Auseinanderbrechens der Ampelkoalition fehlte.
Was hat Donald Trump als US-Präsident außenpolitisch vor? Das fragen sich natürlich auch die Menschen in der Ukraine. Können sie sich weiter auf Unterstützung aus den USA verlassen? Und wie will Trump, wie im Wahlkampf versprochen, ein schnelles Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erreichen? Darüber hat meine Kollegin Ulrike Heckmann auf NDR Info mit unserer Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, gesprochen und sie zunächst gefragt, wie die Menschen in der Ukraine auf den Ausgang der Wahl blicken, wo ja jetzt zu allem Überfluss auch noch der Koalitionsbruch in Deutschland dazu kommt, einem wichtigen Unterstützerland der Ukraine.
Ja, das ist eine weitere große Unsicherheit für viele Menschen hier in der Ukraine. Ich hatte die Möglichkeit, schnell mit einigen Abgeordneten aus dem ukrainischen Parlament zu sprechen. Und es waren ähnliche Reaktionen nach dem Sieg von Donald Trump, sagte mir eine Abgeordnete. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Und dann am Abend kam nochmal die gleiche Nachricht. Jetzt habe ich noch mehr Fragen und noch weniger Antworten.
Was befürchtet die Regierung auch in Kiew jetzt? Geht sie davon aus, dass es bei der Unterstützung bleibt des Westens? Oder stellt man sich schon darauf ein, mit weniger auskommen zu müssen?
Nun, man muss sich darauf einstellen, mit weniger auskommen zu müssen. Aber die Frage ist, wie soll das funktionieren? Es gibt seit Monaten hier eine Kampagne, möchte ich sagen, auch von Aktivisten, die fordern, an die eingefrorenen Vermögenswerte zu gehen, die in der EU unter anderem oder ein Großteil davon in der EU eingefroren sind, russische Vermögenswerte. Auch darüber wird in Deutschland, in den USA, in den europäischen Staaten nachgedacht. Das könnte eine Möglichkeit sein. Aber man spürt hier ganz klar, dass die Hilfe weniger wird, ob es finanziell ist, ob es militärisch ist, dass der Druck steigt oder dass die Hilfe auch immer langsamer kommt. Wir haben das in diesem Jahr mit den amerikanischen Hilfen gesehen und wir haben auch gesehen, welche verheerenden Auswirkungen das hatte auf die Front. Aber man hofft natürlich, dass nun vor allem Deutschland Führung übernimmt, dass die Regierung in Deutschland ihre Krise schnellstmöglich überwinden kann und Lösungen findet. Aber aktuell erlebe ich hier in Kiew viel Unsicherheit und viele, viele offene Fragen.
Auffällig war, dass der ukrainische Präsident Zelensky einer der ersten war, der Donald Trump zu seinem Wahlsieg gratuliert hat. Die beiden haben ja offenbar auch miteinander telefoniert und haben sich auch schon während Trumps erster Präsidentschaft getroffen. Wie schätzen Sie das Verhältnis zwischen den beiden ein?
Nun, man muss zunächst einmal sagen, im Gegensatz zur Situation mit der Ampel konnte man sich auf einen Trump vorbereiten und das hat die ukrainische Regierung in den vergangenen Monaten
also
getan.
Also Sie meinen jetzt auf den Wahlsieg von Trump?
Genau. Mhm. Das hat die ukrainische Regierung in den vergangenen Monaten getan. Zelensky und Donald Trump kennen sich aus seiner ersten Amtszeit. Man betont hier, dass man ein pragmatisches Verhältnis hat. Das war sehr auffällig, dass man versucht hat, Donald Trump oder seine republikanischen Kollegen, die sich sehr kritisch teilweise der Ukraine gegenüber geäußert haben, eben nicht zu verurteilen, sondern da wirklich sehr offen auf ihn zuzugehen. Und die Überlegung ist hier durchaus in Regierungskrisen, dass ein Donald Trump, weil er so unberechenbar ist, vielleicht gar nicht so schlecht ist für die Ukraine. Man erinnert sich an seine erste Amtszeit, unter anderem daran, dass er der Erste war, der Javelin-Panzer-Abwehrraketen geliefert hat, der gegen Nord Stream 2 entschieden eingetreten ist. Und da sagt man, der hat zwar keine große Sympathie für uns oder ein Interesse an uns, aber seine Interessen überschneiden sich teilweise mit unseren Interessen. Und das ist der Punkt, wo wir anknüpfen müssen.
Im Wahlkampf hat Trump ja ein schnelles Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine versprochen. Und Selenskyj hat die Hoffnung geäußert, dass Trump der Ukraine helfen könne, zu einem gerechten Frieden zu kommen, wie er das so oft formuliert hat. Was konkret erwartet er sich von Trump?
Nun, er hofft, dass Trump doch Druck auf Wladimir Putin ausüben wird, eben weil er die Hoffnung hat sozusagen, dass Trump ein Dealmaker ist, Trump gewinnen will und Trump irgendwann verstehen wird, dass das Überleben und der Schutz der Ukraine, die Unterstützung für die Ukraine auch in seinem eigenen persönlichen Interesse ist. Die Ukrainer versuchen nun, und deswegen auch dieser schnelle Anruf bei Donald Trump, da diplomatisch in die Offensive zu gehen und ihre Interessen sozusagen dem amerikanischen designierten Präsidenten zu erklären.
Noch scheint aber ein Ende des Krieges in der Ukraine weit weg zu sein. Der Kreml hat zwar heute signalisiert, dass Staatschef Putin offen für ein Telefonat mit dem künftigen US-Präsidenten Trump sei. Der erste Schritt wird hier aber von Washington erwartet. Die russischen Angriffe gehen allerdings unvermindert weiter und es hat wieder Tote gegeben. Was wissen wir darüber?
Ja, das russische Militär hat mehrere Landesteile der Ukraine bombardiert, unter anderem die Gebiete Cherson im Süden und Sumy im Nordosten. Die örtlichen Behörden dort melden, dass dabei mindestens 2 Menschen getötet wurden. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es in der vergangenen Nacht 8 Stunden lang Drohnenangriffe gegeben. Die Behörden sprechen von ganzen Drohnenschwärmen, aber auch von einzelnen Drohnen.
Könnte man da von einer neuen Strategie der russischen Armee sprechen?
Es sieht ganz danach aus. Russland attackiert Kiew seit kurzem fast täglich mit Drohnen. Die nächtlichen Explosionen und das ständige Summen der Fluggeräte halten die ganze Stadt in Atem. Vertreter der ukrainischen Behörden werten das als russischen Versuch, einerseits die Luftabwehrsysteme zu überlasten und die Einwohner der Hauptstadt massiv zu verunsichern. Andererseits wolle Russland wohl seine leistungsfähigeren Raketen aufsparen, sagen sie. Die Ukraine meldet, dass sie zahlreiche Drohnen abgeschossen habe. Herabfallende Trümmer hätten aber Schäden an einem Krankenhaus und an Wohn- und Bürogebäuden verursacht. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Auch im Nahen Osten gehen die Angriffe weiter und damit sind wir bei unserem zweiten Schauplatz in diesem Podcast. Im Libanon sind nach Darstellung der Vereinten Nationen bei einem israelischen Angriff wieder Soldaten der UN-Friedensmission UNIFIL beschossen worden. Sie sind dort, um das Grenzgebiet zu überwachen. Was genau passiert ist, erzählt unsere Korrespondentin in der Region, Anna Osius.
Ein Konvoi der UN-Friedenstruppe sollte neue Soldaten in den Südlibanon bringen und stand gerade bei der Stadt Sidon an einem Kontrollposten der libanesischen Armee, als eine israelische Drohne in der Nähe ein Auto beschoss. Die Fahrzeuge der UNIFIL-Friedenstruppen hätten während des Angriffs in derselben Schlange gestanden, meldete eine libanesische Nachrichtenagentur. UNIFIL bestätigte, dass mehrere Soldaten der Friedenstruppe leicht verletzt wurden und vor Ort behandelt werden mussten. Auch auf Seiten der libanesischen Armee gab es Verletzte.
In der Nacht hat ja die israelische Armee außerdem in der Nähe des internationalen Flughafens in Beirut Luftangriffe geflogen. Ich habe heute Morgen ein Video auf Reddit gesehen, das eine heftige Explosion direkt neben dem Rollfeld zeigt. Der Flughafenbetrieb scheint ja aber ganz normal weiterzugehen, oder?
Ja, der Betrieb läuft wohl regulär weiter. Das hat zumindest der geschäftsführende Transportminister Hamie mitgeteilt. Israels Armee hatte die Menschen in benachbarten Vierteln vor den Angriffen zur Evakuierung aufgefordert. Israel hat aber auch noch weitere Ziele im Libanon angegriffen. Libanons staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete neue Angriffe im Süden in der Nähe des Litani-Flusses. Dort soll es Gefechte zwischen israelischen Bodentruppen und Hisbollah-Kämpfern gegeben haben. Außerdem hat die israelische Armee angegeben, dass sie bei Angriffen in der Bekaa-Ebene im Osten rund 60 Mitglieder der Hisbollah getötet hat. Sämtliche Angaben lassen sich aber nicht unabhängig überprüfen.
Im Gazastreifen soll es ja auch wieder Einsätze gegeben haben. Was ist darüber bekannt?
Dort hat die israelische Armee nach eigenen Angaben die Einsätze im Norden des Küstenstreifens ausgeweitet und so wörtlich eine neue Operation gegen Terrorinfrastruktur im Gebiet von Beit Lahia begonnen. Demnach hat das Militär gleichzeitig im Bereich des Flüchtlingsviertels Jabalia rund 50 Terroristen ausgeschaltet.
Das sind natürlich immer offizielle Angaben der Israelis. Journalisten und unabhängige Beobachter werden ja im Gazastreifen nicht zugelassen. Deshalb können wir immer nur sagen, dass wir die Angaben nicht überprüfen können. Was gibt es aber für Informationen von palästinensischer Seite?
Da gibt es immer wieder Berichte über viele zivile Opfer im Norden des Gazastreifens. Die Zustände in dem weitgehend zerstörten Gebiet werden als katastrophal beschrieben. Die israelische Armee hatte die Zivilisten dazu aufgerufen, die Kampfzone zu verlassen. Nach Angaben von Einwohnern halten sich jedoch weiter Tausende von Zivilisten in dem Gebiet auf, weil sie andere Teile des Gazastreifens nicht als sicherer ansehen und die gefährliche Flucht durch das Kampfgebiet fürchten. Im Kampf gegen die islamistische Terrororganisation Hamas in dem Küstenstreifen kehrt die israelische Armee immer wieder in Gebiete zurück, die sie schon verlassen hatte. Laut palästinensischen Medizinern gibt es in Jabalia, Beit Lahia, aber auch in Rafah im Süden des Gazastreifens Tote.
Zum Schluss würde ich gerne noch eine Podcast-Folge empfehlen, die sich speziell mit der Situation der Menschen im Gazastreifen beschäftigt. Und zwar ist das die neue Ausgabe von 11KM, dem Tagesschau-Podcast, mit dem Titel »In Trümmern, der Gazastreifen nach einem Jahr Krieg«. Unser Korrespondent Julio Segador erzählt in der Folge, wie die Situation im Gazastreifen ist, welche Perspektiven es gibt und wie er trotz Krieg und Abriegelung über die Menschen dort berichtet. Ich habe den Podcast heute schon gehört und ich fand ihn wirklich sehr gut.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ich bin Gisela Former.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Vielen Dank fürs Zuhören.